Euer Girl hat einen Roman geschrieben und zwar auf die unkonventionelle Art und Weise, wie auch sonst. Statt jahrelang im stillen Kämmerchen zu sitzen, habe ich begonnen, Texte Stück für Stück auf der Newsletter-Plattform Substack zu publizieren, erklärt Bianca Jankowska, 1991 in Wien geboren, unter anderem bekannt für ihren Blog Groschenphilosophin. Das Ergebnis heißt Fuck Girl und erzählt von einer Performance-Künstlerin Ende 30 in einer offenen Ehe, die nach traumatischen Familien- und Beziehungserfahrungen auf der Suche nach einem guten, selbstbestimmten Leben ist. Wir begleiten sie bei biederen Familienfeiern, beim Urlaub im Erwachsenenhotel und auf Fetischpartys und beim alltäglichen Kampf gegen schmierige One-Night-Stands, überhebliche Kulturkritiker und innere Zweifel ob der eigenen Beziehungsform. Diese Episoden werden unterbrochen von Blog-Einträgen der Hauptfigur und Zitaten aus Popsongs. Wir haben den Roman gelesen und wir, das sind in diesem Fall Finn Benkert
und Lukas Bawenschik. Na, welche 5 Beziehungsallgemeinbilder hast du schon in deinem Leben hinter dir gehabt, Lukas?
Ich bin ja jemand, der auch wirklich vor allen Dingen primär in einer einzigen, sehr langen, monogamen Beziehung war. Deshalb bin ich wahrscheinlich ungeeignet, um bestimmte Details und Feinheiten dieser Welt, die hier geschildert wird, zumindest emotional gänzlich nachzuvollziehen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht durchaus interessant sein kann, wie aus dieser Welt heraus erzählt wird. Finn, vielleicht fangen wir direkt bei einer doch recht zentralen Frage an, denn ich glaube, die Haltung zu unserer Hauptfigur ist etwas, das den Roman schon sehr bestimmt. Was war dein Verhältnis zu unserer Protagonistin hier, zum Fuck Girl? Wir bleiben hier ja bei so Archetypen, bei Abstraktionen von Menschen. Alle Figuren in diesem Roman haben keine Eigennamen, sondern mehr so Typenbeschreibungen und heißen dann zum Beispiel Daddy, Loser oder Journalist. Wie hast du unser Fuckgirl erlebt als Protagonistin? Weil ich habe mich schon auch den Roman über, sagen wir, gefragt, wie sehr schätzt der Roman selbst diese Figur? Ist das Satire auf sie? Ist sie ein Negativ-, ein Positivbeispiel? Geht es primär darum, diese ambivalente Beziehung Schritt für Schritt eben abzutasten und abzuklären? Wie ging es dir?
Sehr spannende Fragen, die wir, glaube ich, gleich aus 2 Perspektiven mal beleuchten müssen. Nämlich einmal, sage ich mal, aus dem persönlichen Erlebnis und einmal aus dem, was so die Verlagsparatexte uns vorgeben wollen. Ich habe mich Fuck Girl nicht nahe gefühlt. Also ich war am Anfang auch ich fand ihre Erzählstimme etwas anstrengend, etwas bemüht. Und ich habe sie dann irgendwann tatsächlich auch, wie du schon gesagt hast, einfach nur als eine Art Figur gesehen. Also als irgendwie so eine Art Entwurf für eine bestimmte Form von Ende 30 ist sie ja. Und ich habe diesen ganzen Roman wirklich als eine Art Versuchsaufbau gelesen. Ich war emotional sehr, sehr entrückt davon. Ich habe mich auch gefragt, ob ich davon berührt sein soll. Es ist natürlich schön, dass wir hier eine durchaus komplexe Figur voller Widersprüche vor uns haben, die sich dieser Widersprüche auch selber bewusst ist. Es wird hier sehr viel reflektiert, es wird viel in einen Zeitkontext eingebettet. Es ist so ein bisschen das, ich weiß nicht, ob du unsere Sommer der schlafenden Hunde-Folge mit der Maria zusammengehört hast. Maria lobte da ja an diesem Roman, dass er zwar komplett introspektiv geschrieben ist und sich so komplett auf die Weltsicht einer Figur wahrnimmt, aber befreit ist von diesem Trend in der neueren feministischen Literatur, wenn man das so nennen möchte, Dinge eben sofort einzuordnen, politisch einzuordnen, Therapy-Sprech zu benutzen oder sowas. Ich bin ein bisschen verschnupft heute, liebe HörerInnen. Das bitte ich kurz zu entschuldigen. Und das haben wir hier natürlich galore in diesem Roman. Also alles ist ständig Teil eines größeren Ganzen. Und das ist teilweise ganz interessant, wenn man dann merkt, dass man selber vielleicht den Idealen, die man selber hochhält, gar nicht gerecht werden kann oder diesen Idealen gar nicht gerecht werden möchte. Alles in allem habe ich diesen Roman schon gerne gelesen. Ich glaube, er ist eine spannende Fortführung einfach so einer postdigitalen Literaturtheorie. Da ist wieder das Wort, hahaha. Aber ein bisschen rätselhaft bleibt es am Ende alles schon. Wie ging es dir mit Fuck Girl, also mit dem Roman und mit unserer Protagonistin?
Ja, ich finde das interessant. Ich frage mich, ob etwas Widersprüchliches zwangsläufig komplex ist. Das Wort Jein ist auch widersprüchlich und drückt trotzdem jetzt nicht unbedingt ein ganzes Universum im Kleinen aus. Und ich finde, du hast ja schon auch angedeutet, wie ich es auch erlebt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier als Roman beschreiben würde. Es hat mehr so etwas erzählend Essayistisches, als wären diese Figuren so Exemplifizierungen von Theorien, die man ohnehin schon hat. Und ich habe ein bisschen in die Biografie der Autorin geschaut und habe da gesehen, sie hat für diese ganzen Jugendversionen von bekannten Publikationen geschrieben, also zum Beispiel die Bento-Redaktion mit aufgebaut für Z, für Watson, für Refinery 29 und
das kann ja jedem mal passieren.
Weiß nicht, das ist, glaube ich, auch die Art von Fehler, die einem nicht passieren sollte. Wir bewegen aber uns auf jeden Fall sprachlich, politisch, rhetorisch, analytisch schon auch in einer Welt, die zu Recht meiner Meinung nach untergegangen ist. Mein Eindruck war damals ja immer, gut, das ist insofern jugendlich, als dass es die Leser nicht ernst nimmt, als dass es einfach alles herunterdummt und sagt, das ist jetzt für jüngere Menschen und damit meint es eigentlich nur, dass es für Menschen, die sind faul und bequem und vielleicht ein bisschen dumm. Ich hatte da sehr wenig Respekt für und bin froh, dass wir diese Zeit überwunden haben. Und so erlebe ich vieles in dieser Sprache, in diesem Gestus, in allem, was hier eigentlich passiert, weil es fühlt sich so überholt an. Ja. Wenn es da irgendwie eine Selbstreflexion gibt, dann ist das natürlich ein guter Anfang, aber das verhindert nicht, dass ich hier wirklich eine sehr düstere, traurige Welt erlebt habe. Nicht eine von Ambivalenzen, sondern eine, die sich von Trauer und Wut wirklich so auffressen lässt, die nicht in der Lage ist, dazu auf Distanz zu gehen oder irgendwie eine romanciere Perspektive einzunehmen, sondern die das einfach alles sehr unmittelbar in Begriffe vor allen Dingen fasst. Und ich bin selten jemand, der sagt, Theorie ist wie eine Linse vor der Welt und entfremdet uns von der. Aber hier habe ich das Gefühl, die Begriffe sind so Blitzableiter für das Denken und Blitzableiter für das Erzählen. Also wir kommen gar nicht darüber hinaus, so eine Aneinanderreihung von Klischees, von Erwartungen, von theoretischen Konzeptionen zu überwinden, sondern wir bleiben vor denen stehen und sagen, das ist die Welt. Und das ist für mich eben kein Roman erzählen, das ist für mich überhaupt kein Erzählen, sondern das ist einfach so ein Ansammeln von Klischees und das ist so ein Projizieren der Welt auf die eigenen Augenlider. Also ich glaube, wir sind hier auf sehr wenig zielführende Art und Weise im Kopf unserer Autorin oder der Hauptfigur. Ich will das nicht gleichsetzen, aber irgendwo, da gibt es eine gewisse Schnittmenge.
Also ja, ich habe auch das Gefühl, das ist irgendwie ein Text, der zur Gattung der Autofiktion hier gehört und der durch diese expliziten Anordnungen von Blogposts, die von Fuckgirl eben gepostet werden, natürlich geradezu einlädt, das zu tun, was du auch getan hast, nämlich sich mit der Biografie der Autorin, mit der Biografie von Frau Jankowska auseinanderzusetzen und dann da vielleicht auf Spurensuche zu gehen.
Der Übergang zwischen Blog-Eintrag und Roman scheint mir hier einfach lückenlos zu sein, zumal ja auch eben auf Substack zuerst geschrieben worden ist, also eine wahrscheinlich moderne Form so des Fortsetzungs- oder des Zeitungsromans. Ich verstehe, dass man, wie du schon beschreibst, das Postdigitale, dass man irgendeine Form von Interaktion mit neuen Formen von Sprache, mit neuen Formen von Ausdruck natürlich sieht und sucht. Das kann ja total produktiv sein. Ich hatte nur das Gefühl, ich wünsche mir schon auch einen anderen Modus, irgendwie etwas Distinktes in dem Moment, in dem man sagt, ich schreibe jetzt einen Roman und das habe ich einfach nicht erlebt. Also so habe ich das Gefühl, man baut hier eben einfach keine Staudämme mehr, sondern man geht in der Flut unter.
Also ich glaube schon, dass Fuckgirl als Protagonistin so eine Art Everywoman sein soll. Zumindest legt die Autorin das nahe, weil ich habe schon das Gefühl, das hier ist so eine Art Skizze von allen Beziehungen und von dem Leben, was du als Frau eben lebst zwischen 25 und 39 mit so all den Männertypen, die du da kennenlernst.
Whitney Houston-Literatur, I'm Every Woman.
Genau. Du lernst den Loser kennen, du lernst so einen deutlich älteren Mann kennen, eben den Daddy. Du lernst nochmal so einen Freund von früher kennen, das ist in dem Fall der Journalist. Und im Idealfall findest du auch einen Mann mit dem, der eigentlich ganz, ganz nett ist, aber da ist natürlich auch alles nicht in Ordnung, weil der andere Interessen entwickelt. Ich glaube tatsächlich, diese Storyline um den Mann, also um den Ehemann, die fand ich fast am spannendsten und die habe ich auch fast am liebsten gelesen, weil da für mich so die spannendsten Ansätze drin waren, beziehungsweise wir da ja wirklich erleben, wie Fuckgirls Weltsicht an ihre Grenzen stößt, weil sie eben Dinge projiziert auf ihren Ehemann, der dann zu einer bestimmten Stelle sagt, das stimmt überhaupt nicht. Also ich möchte das überhaupt nicht, was du mir hier gerade vorwirfst, was ich angeblich möchte. Und dann endet der Roman aber auch schon, kann man sagen. Also so im Punkt der Erkenntnis bricht der Text ab. Es hat schon was gemacht mit mir, dieses Leseerlebnis. Ich habe auch das Gefühl, es ist ein durchaus irgendwie, Achtung, nächster Kampfgriff, performatives Erlebnis. Es zieht einen schon in eine bestimmte Stimmung. Und einen Satz, den ich auf Goodreads gelesen habe, den ich sehr gut fand, ist, man weiß schon sehr genau, gegen was Fuckgirl ist, aber man hätte sich so gewünscht, dass man auch erfahren würde, was sie eigentlich gut findet.
Ja, total. Es ist so trostlos, es ist so traurig alles auf eine Art und Weise, die ich, glaube ich, gar nicht beabsichtigt sehe, weil ich glaube schon, dass sie auch eine Nähe empfindet. Natürlich ist das Fuckgirl als direkte Spiegelung des Fuckboys etwas, das auch negative Aspekte hat, das auch kritisiert wird. Und trotzdem glaube ich, und das ist vielleicht auch in Teilen natürlich irgendwie, wie du schon sagst, so durch die Paratexte, durch die Werbung und so bedingt, in denen das immer so hart und stolz und souverän ist und so. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine Ambivalenz da drin. Das soll nicht so einfach sein. Aber alles, was sehr affirmativ beschrieben wird, scheint mir so traurig und so trostlos. Und ich sehe da einfach kein utopisches Moment. Ich sehe da keine Gegenwelt, sondern ich sehe einfach eine allumfängliche Trauer, ein Schmerz aus den traumatischen Erfahrungen, der sehr direkt weitergeführt wird. Also im Endeffekt Menschen, die bereit sind, Arschlöcher zu sein, weil mal zu ihnen jemanden schlecht war. Und dann ist das jetzt irgendwie der große feministische Gestus. Also das leuchtet mir nicht ein. Die Autorin hat ein Buch, Dear Girlboss, We're Done, geschrieben, in dem wahrscheinlich auch eine Distanz zu bestimmten, sagen wir, so feministischen, popfeministischen Kulturfiguren irgendwie aufgemacht wird. Aber ich habe da einfach zu viel You Go Girl, zu viel grundsätzliche Sympathie für diese Figur erlebt, um wirklich diese Distanz erleben zu können. Und ich habe es halt gelesen, als wäre das ein Michelle Welbeck-Roman oder American Psycho. Also ich blickte schon mit sehr viel Trauer und Ekel. Und In diesen beiden Romanen, die jetzt nun nicht gestern erschienen sind, spiegelt sich auch wieder, was ich vorhin schon gesagt habe. Es fühlt sich so überholt und alt an. Es fühlt sich an, als hätte dieser Roman vor 10 Jahren erscheinen müssen und hätte dann viel mehr Sprengkraft, viel mehr Wirkung gehabt.
Ja, es wirkt so ein bisschen, das ist ja, sag ich mal, etwas, was wir viel auch beobachten können in der Literatur. Es gab ja vor ein paar Monaten diesen doch auch recht aufsehenerregenden Substack, warum es den großen Millennial-Roman nicht gibt oder die Frage, wo eben der große Millennial-Roman ist. Und ich denke, was wir vor allem in der deutschen Literatur beobachten können, ist eben eine Krise der Millennials und eine Krise darüber, dass man es nicht geschafft hat, so das eigene Empört euch oder das eigene On the Road oder das eigene Smells Like Teen Spirit zu schreiben. So.
Nicht angekommen, oder? Man ist als Millennial nicht angekommen, man hat nicht die institutionellen Positionen in der Regel eingenommen, sondern man arbeitet einfach plateauartig weiter vor sich hin und auch in der Kunst erreicht man vielleicht nicht zwangsläufig neue Ebenen. Und das schien mir hier einfach wirklich ein Fortführen. Also das ist ja komplett anschlussfähig, als hätte man das 2017 fürs Missy Magazine geschrieben oder für die Mädchenmannschaft oder sowas.
Wir haben bereits über Let's Talk About Feelings von Leif Rand gesprochen, ein Roman, der dir nicht so gefallen hat, mir dafür umso mehr. Da hatte ich das Gefühl, da ist tatsächlich ein Versuch, mit dieser großen Millennial-Kränkung umzugehen. Also so mit diesem Gefühl, das man jetzt hat. Man hat sein Leben lang eine bestimmte Lebenseinstellung gehabt. Man war so ironisch, man war so freundlich, man ist in Therapie gegangen, man hat sich auseinandergesetzt mit anderen und das hat einen am Ende dann auch nicht erfüllt. Man ist jetzt plötzlich Mitte 30 und blickt auch irgendwie auf ein leeres Leben zurück. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber einfach so, wie es uns gerade in der Literatur geschildert wird. Und diese große Kränkung spricht natürlich auch aus Fuckgirl irgendwie raus, weil auch Fuckgirl endet eben mit einem großen Ach Mist, das ist jetzt also mein Leben. Oder so, ach Mist, das bin ich, das bin jetzt ich also als Person. Schade, ich hätte mir gewünscht, ich wäre jemand anders. Es ist halt nur schade, dass der Roman dann abbricht. Und aber andererseits, was werfen wir hier vor? Es scheint ja wirklich die bewusste Entscheidung gewesen zu sein, keine Utopie aufzubauen, diese sehr düstere Bestandsaufnahme zu machen. Vielleicht ist es aber auch nochmal so, ich meine, diese doppelte Enttäuschung als Millennial-Autorin auch eben einfach nicht mehr so richtig Teil des Zeitgeistes zu sein. Weil es sind Dinge, die du schon angesprochen hast, was hier so als Talking Points verhandelt wird. Ja, auch das kommt mir eben alles sehr 2017, 2018 mäßig vor. Also wir gehen auf eine Kinky-Party und da fühlen wir uns nicht so richtig wohl. Also man kann zwar überall Sex haben, aber man findet das dann auch so ein bisschen, man langweilt sich, man fühlt sich plötzlich prüde.
Wie gesagt, eine Szene, die irgendwie in den Elementarteilchen von Welbeck oder so schon so drin ist. Und ich möchte jetzt natürlich nicht diese sehr gegenläufigen politischen Positionen so willkürlich und so direkt aufeinander werfen. Aber ich fühlte mich schon in eine sehr andere Welt zurückversetzt, auch was diesen philosophischen Raum angeht, was Kulturkritik und Analyse angeht. Ich habe vor allen Dingen das Gefühl, man überwindet die Begriffe nicht und dringt nicht zu Menschen durch. Ich habe in ihrem Blog einen Beitrag gelesen, in dem sie schrieb, letzte Woche hatte ich die Ehre, als eine der ersten AutorInnen überhaupt Begriffe wie Menstrual Leave, Autism, PMDS, ADHS, Trauma, Lohnarbeitszwang, Grunderbe und Anti-Work relativ knapp hintereinander im österreichischen öffentlich-rechtlichen Radio Ö1 zu droppen. Und das ist ziemlich cool und ziemlich wichtig. Und ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube, das ist eine Art von Politisierung, eine Art von Aktivismus, für die werden wir in den kommenden Jahren, wenn es politisch so weitergeht wie jetzt, vielleicht eine gewisse Nostalgie entwickeln. Wir werden uns über so einen bestimmten linksliberalen Grundtenor auch die Köpfe reiben, mit welcher Selbstverständlichkeit das stattgefunden hat. Also weißt du, es wird wahrscheinlich traurigerweise der Zeitpunkt kommen, wo wir die Känguru-Chroniken irgendwie vermissen, aber es fühlt sich auch sehr hilflos und es fühlt sich sehr unbestimmt an, als wäre es mit einer großen Distanz zur Welt entstanden. Und das ist ja etwas, das sich auch in dieser Abstraktion des Romans eigentlich widerspiegelt. Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist einfach mein größtes Problem, ist, man findet hier gar keine eigene Sprache, sondern hat vor allen Dingen eins zu bieten, einen Wiedererkennungswert, ein Vorführen der eigenen Welterfahrung,
ja und nein,
gespiegelt über das Digitale, und eben auch eine eigene Spracherfahrung. Und das hier, wenn ich ehrlich bin, überhaupt keine literarischen Ambitionen sind, keine Suche nach, nicht nur nach einer schönen Sprache, sondern vielleicht nach einer, die irgendwie aus bestimmten Mustern ausbricht, das finde ich schon tragisch. Also man lässt sich schon auch sehr auffressen vom Therapy-Speech. Selbst wenn es eine Satire sein soll, dann ist es eine Satire, die von ihrem Gegenstand überstrahlt und aufgesogen wird.
Lass uns gleich gerne nochmal den Tatbestand der Satire in diesem Roman durchleuchten, weil da möchte ich auf jeden Fall mit dir nochmal drüber sprechen. Das ist zumindest eine Lesart, die sich hier und da mal anbietet. Ich möchte dir vorsichtig widersprechen bei deiner Analyse der Prosa gerade und dir aber auch vorsichtig zustimmen. Ja, es ist der Therapy-Sprech, der seine eigenen Kinder gefressen hat. Ich finde aber schon, hier ist zumindest der Versuch, ein Social-Media-Sprech, eine Art von Alltagssprache in Textform zu übersetzen, und das gelingt so 60-40, würde ich sagen, am Ende des Tages. Teilweise immer, wenn sie über Genitalien schreibt, tatsächlich, finde ich, gelingt das ganz gut. Also wenn über Dicks geredet wird oder wenn man squirten will, irgendwie fand ich, da fand sie zu einer Sprache, ging das ganz gut zusammen. Ansonsten war das auf jeden Fall eine Prosa, in die ich mich reindenken musste, weil ich glaube, es sitzt schon wieder so zwischen den Stühlen, wie wahrscheinlich der gesamte Roman es tut. Es ist halt noch nicht abgedreht genug oder so weit weg von allem Lesbaren, dass daraus wieder eine Ästhetik werden würde. Es ist halt immer so gerade noch konsumierbar. Und das ist vielleicht das Problem dabei, dass es immer am Ende noch so konsumerabel bleiben möchte.
Gibt's denn irgendwas, wo du das Gefühl hast, diese Art zu sprechen, zu schreiben, zu denken, die dem Internet eigen ist, die vielleicht ein Eigengewicht hat in diesem spezifischen virtuellen Raum, siehst du die irgendwo in der Literatur gut erfüllt? Ich dachte an vergleichsweise frühe Versuche für sowas wie Ich hasse dieses Internet von Jared Kobeck, ja, wo ich auch das Gefühl hatte, nein, man schafft nicht, es zu verarbeiten, sondern man begreift es irgendwie so als seltsamen Sumpf, in den man sich hineinsaugen lässt, aber man entwickelt keine Distanz, keinen Widerstand, meint, the gap scheint mir bei Literatur wichtig zu sein, und mir fällt einfach so wenig ein, wo das gelingt. Das sind so Versuche, Abrissbirnen zu bauen, die aber dann doch irgendwie immer an der Fassade abprallen.
Ich finde tatsächlich, dass Miami Punk von Juan Escuse das ganz gut geschafft hat. Genau, also das ist jetzt, ich glaube, es ist ein Roman, der tatsächlich demnächst auch als Taschenbuch bei Kiwi rauskommt. Ich möchte nichts komplett Falsches erzählen, aber mir war so, dass ich da etwas, oder bei Fischer oder sowas, aber es ist auf jeden Fall ein Roman, der in meiner Masterarbeit sehr viel auseinandersetzen musste, eben der auch als so ein Vorläufer der postdigitalen Literatur geht oder als einer der Hauptbestandteile davon. Also das ist vielleicht etwas, wo man mal einen Seitensprung wagen kann. Sonst sind es aber vor allem Romane, die auch wieder schon älter sind, also die aus der älteren Sci-Fi kommen, ne? Die ich finde deutlich extremer oder deutlich radikaler in ihrer digitalen Ästhetik verfahren sind.
Ist es vielleicht einfach so, dass manchmal es hilfreich ist, wenn einem der eigentliche Gegenstand noch nicht im Weg steht, wenn man tatsächlich insofern avantgardistisch arbeiten kann, dass man den Gegenstand, der vor einem steht, mehr als Konzept, mehr als Möglichkeit irgendwie begreift, als Raum von Potenzialen, denn als Konkretes, das eben in seinen Ausschweifungen, in seiner Existenz einem sich präsentiert. Also ich glaube schon, dass so die großen Autoren des Cyberspaces und des Internets ja wahrscheinlich nicht ohne Grund alle eher so irgendwann so aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen, denn eben jetzt aus dem 21. Also das fand ich auf jeden Fall immer bemerkenswert, dass, glaube ich, Distanz oft ermöglicht, präziser zu beschreiben in diesem Zusammenhang. Und ich finde, das ist jetzt eben auch ein Roman, der seine Fernsichtigkeit einfach nur schwer verbergen kann.
Ich glaube, einfach ein großes Problem, das wir haben, ist, die Sci-Fi-Autoren haben, ich würde sagen, gegen etwas rebelliert, aber haben eine klare Weltsicht oder haben eine Welt gesehen, die sie beschreiben wollten, vor der sie warnen wollten, haben Dinge überspitzt, haben Dinge zusammengeführt, weil es Teil einer Counterculture war mit ähnlichen Ideen. Und wir sind jetzt einfach in dieser Zeit von Pop 3, sage ich mal, in der die Counterculture nicht mehr existieren kann, weil jede Counterculture an sich schon irgendwie eine Art Mainstream und irgendeine Art Vermarktung, irgendeine Art Konsum geworden ist. Und ich glaube, dann kann es auch gar nicht funktionieren, da eine eigene Ästhetik zu entwickeln, wenn die Ästhetik selber schon verkapitalisiert ist. So, also wenn du tatsächlich versuchst, die Instagram-Ästhetik in den Roman zu packen, dann bist du wahrscheinlich schon gescheitert in dem Versuch. Dennoch möchte ich Fuckgirl hier attestieren, dass es teilweise funktioniert. Es ist nur alles, und da greife ich ein Wort von dir auf, es fühlt sich alles so ein bisschen zu spät an. Es fühlt sich so an wie der wütende Aufschrei-Roman, den man aber schreibt, nachdem die anderen die Kämpfe schon ausgetragen haben.
Gut, wie geht man jetzt mit dieser Verspätung, mit dieser Rolle als der hier gar um? Ist das irgendwie ein Roman, der einen Übergang begleitet, der in seinem Scheitern uns irgendwie eine neue Epoche ankündigt? Wie wertest du das? Und wir haben gerade diese Frage der Satire im Raum gehabt und dann nochmal ein bisschen verschoben. Richtet sich denn dieser Roman noch gegen jemanden und viel eher noch, trifft er irgendwen? Weil ich habe schon das Gefühl, diese Männerbilder, die wir hier treffen, Loser und Daddy und Mann, das sind auch schon selbst so erstarrte, archivierte, musealisierte Klischees, dass die irgendwie nicht mehr so richtig in Kontakt mit der Gegenwart treten. Ich gucke mir die an und denke so, ja, das ist ein Typus, den kenne ich aus Stand-Up-Programmen und Blog-Einträgen und zornigen Twitter-Schablonen oder X-Schablonen oder von mir aus jetzt auch solchen auf Blue Sky, aber ich sehe einfach nicht, dass die genug eigene Kraft, genug eigene Vitalität entwickeln, um in irgendeiner Form mit der Gegenwart in Kontakt zu treten. Also mir scheint dieser Roman so tot, so leblos in seiner Verspätung. Also er bekommt so wenig Energie von der Welt um sich herum und das, obwohl er in gewisser Hinsicht so nah dran ist. Also ich meine, ein perfektes Beispiel wäre ja, als an einer Stelle gefragt wird, was sind denn jetzt nun Männer, die Frauen mögen? Und da ist man sich nicht ganz sicher bei Christian Ulmen. Das wäre jetzt natürlich, wenn wir uns die Schlagzeilen anschauen, etwas, wo irgendeine Form von Kontakt steht. Und trotzdem erlebe ich einfach ganz wenig Resonanz oder Reibung mit der Zeit, in der ich existiere, sondern das fühlt sich so abgepackt an. Das ist kein Tier hier vor mir, sondern das ist halt irgendwie das Stück Fleisch im Supermarkt für 4,99 für 200 Gramm.
Ja, irgendwie sind diese Feindbilder Männer auch dann doch so harmlos am Ende des Tages, wenn man es mal so runterbricht. Also
wer identifiziert sich damit? Da fühlt sich ja niemand angesprochen.
Genau, also es gibt halt den drogensüchtigen Schluffi-Studenten. Es gibt den Schluffi-Mann um die 50, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dem eben Fuckgirls Mutter auch ein Verhältnis hatte und dessen Masche scheint es so zu sein, sich bei Frauen durchzuschlafen. Also sehr schnell eine Beziehung zu beginnen, um ein Obdach über dem Kopf zu haben. Also fast schon so eine Art Sitcom-Plot oder so eine Art Komödienplot, der da angelegt ist. Und eben den Kulturjournalisten, mit dem es im Bett sehr gut klappt, aber der dann doch sehr rückwärtsgerichtete Takes hat, wie man so schön sagt, und sich darüber beschwert, dass er jetzt als Mann einen Text darüber über das Jahr der Regisseurinnen schreiben müsste, wo doch so viele tolle Männer dieses Jahr Filme gedreht hätten. Das kann man ja machen, weißt du? Also man kann diese Figuren entwerfen, aber ich hätte mir dann so ein bisschen Interesse an ihnen auch gewünscht oder vielleicht einfach die Größe von Seiten der Autorin her, diesen Menschen tatsächlich Argumente in den Mund zu legen. Also mir fehlt hier, glaube ich, wirklich eine Brutalität der Männer, auch vielleicht irgendwie eine emotionale Verstörung, die hier tatsächlich vollzogen wird, weil ich glaube, die Gefahr von heutigen Männern, von Leuten in der Manosphere oder von solchen Blockchain-Dudes oder sowas, ich glaube, die geht von einem ganz anderen Punkt aus, als einfach dem, ich habe kein Geld und lass mich von dir durchfüttern. Weil am Ende des Tages sind es ja alles Männer, die einen Mutterersatz brauchen, die mit denen Fuckgirl sich umgibt. Und auch das erscheint mir wieder so ein bisschen rückwärtsgerichtet.
Du weißt, es lässt sich eine psychoanalytische Position. Ja, ich glaube auch, dass wären Männer auf diese Art und Weise schlecht, wären sie brechenbarer, wären sie leichter zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist ja in der Realität dann leider vergleichsweise selten der Fall. Es hat ja einfach viel perfidere Ausdrucksformen. Und ich denke auch, weißt du, ich musste so oft an jemanden wie Michelle Welbeck denken, weil man letztlich so from first principles dann doch wieder zu einem ähnlich phallozentristischen Weltbild kommt. Also ich verstehe schon, dass das Fuckgirl als Spiegelung des Fuckboys natürlich auch irgendwie immer nur ein Echo sein kann und bestimmte Grundannahmen und Perspektiven übernimmt. Und ich finde natürlich auch, wenn es dann so stark um den tollen Dick des Journalisten geht, das kann man natürlich auch so Selbstreflexion über die eigene Hilflosigkeit und über Abhängigkeitsverhältnisse begreifen. Also das ist ja dann vielleicht auch wieder ein symbolisch aufgeladener Phallus, der auch meint, okay, eine bestimmte Form von, wie schon angedeutet, so Vitalität, eine bestimmte Form von Virilität und damit einhergehend natürlich auch alles, was damit, sagen wir, ökonomisch und gesellschaftlich irgendwie verbunden ist. Aber es wird einfach so wenig nach alternativen Pfaden gesucht und genau wie am Ende dann diese Wellbeck-Männer da verzweifelt irgendwie sitzen und sagen so, oh, ich krieg nicht jeden Tag genau den Sex, den ich mir wünsche, und alles andere ist wertlos und Freundschaften sind wertlos, erlebe ich das hier eigentlich auch. Also ich sehe so wenig Freunde und Schönheit und Glück in dieser Beziehung zum Mann, wenn sie da schreibt, er war nie mein Typ, dann fühle ich fast ein bisschen Mitleid mit dem. Und klar, der ist nachher auch ein Arschloch und irgendwie Teil von so einem seltsamen Longevity-Kult und lässt sich wahrscheinlich halt auch irgendwie das Blut seines Sohnes spritzen oder so wie dieser komische Silicon Valley-Freak. Aber ich weiß nicht, ich verstehe nicht, was mit diesen, es sind ja keine Figuren, was mit diesen Schablonen gemacht werden soll. Also man schießt hier doch Löcher in die Luft.
Man baut sich Pappkameraden auf, die, glaube ich, gar nicht mehr so richtig stehen. Wo ich noch auch weiter irgendwie an so den satirischen oder, sag ich mal, den satirischen Charakter dieses Romanes erfragt habe, ist, natürlich bekommen wir am Ende eine Literaturliste und eine Playlist geliefert. Das muss ja bei viralen Büchern heute dabei sein. Und das, ich meine, wer bin ich jetzt zu sagen, das liest sich alles so erwartbar? Aber es tut mir leid, das liest sich alles so wahnsinnig erwartbar. Also da ist dann Ethel Cain drin und Ikki Mel, FKA Twix und sowas. Und denke ich mir, ja, aber das sind jetzt auch keine krassen Underground-Künstlerinnen. Und der Roman?
Du kannst nicht in dieser blöden Pasta-Passage, wo sie irgendwie als Paar zusammen Pasta machen, dich über diese Norah Jones-Pärchen lustig machen und dann diese Art von Popmusik dahin packen. Als wäre das in irgendeiner Form subversiver und herausfordernder. Das ist dieser sterbenslangweilige Poptimismus der Millennials, die diese Generation gern der Vergessenheit anheimfallen lassen kann.
Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Der Roman tut zumindest durch diese paratextuelle Platzierung dieser Literaturliste, wo sowas wie Gone Girl draufsteht und eben dieser Playlist so, als ob dir hier tatsächlich ein Manifest geliefert werden würde oder irgendwie eine Art, wenn du weiter gucken möchtest, wenn du weiter aufstehen möchtest oder sowas. Und auch da, das kennt man doch alles schon. Wenn wir als Männer über diesen Roman sagen, das kennen wir doch alles schon, dann hat er irgendwie so ein bisschen sein Ziel verfehlt, würde ich sagen.
Weißt du, das eine Mal, dass ich lachen musste, war tatsächlich, als es dann kurz um Byung-Chul Han geht. Da dachte ich dann, ja, okay, als der letzte Byung-Chul Han-Leser auf dem Planeten, der da mit so einer Mischung aus Ironie, Verzweiflung und seltsamer Treue doch dann weiterliest und jetzt auch das neue Respektbüchlein natürlich schon hier liegen hat. Das fand ich irgendwie amüsant. Das wirkte auf mich auch oft wie so eine Art Denksimulation. Also dann erwähnen wir nochmal Didier Eribon und haben dann irgendwie scheinbar die Soziologie der Gegenwart mit eingepreist. Also das ist so eine Art von Name-Dropping und ein Bezugsrahmen, bei dem ich immer das Gefühl habe, er soll irgendwas verkörpern, irgendwas darstellen, genau wie Verweise auf Tarantino oder Polanski oder um wen ging es da dann noch? Ich glaube, Ulrich Seidel wird dann auch erwähnt als etwas, das unser Journalist irgendwie besonders toll findet.
Genau, das sind die Negativbeispiele.
Ja, aber ist damit wirklich noch irgendein Zeitgeist getroffen? Also klar, hat man zum Beispiel bei Seidel dann auch irgendwie diesen großen Skandal um, wie hieß der Film, Sparta und so und die Diskussion, die da
Sparta
stattgefunden hat.
Sparta und Rimini, diese Brüder- und Schwesterfilme, und Sparta war eben der große Skandalfilm, wegen dem ihm auch der Douglas Sirk-Preis beim Filmfest Hamburg aberkannt wurde, genau.
Ja, aber in jedem Fall, es fühlte sich auch einfach an wie, Ein Abarbeiten an alten Feindbildern, an alten Diskussionen. Und es geht mir ja gar nicht darum, dass man immer um jeden Preis in die Gegenwart, in die Zeitgenossenschaft drängen möchte. Aber wenn man dann doch einen Roman schreibt, der sich so dezidiert im Jetzt positioniert, der das Jahr, das gerade ist, als Überschrift platziert und dann am Ende sogar ins Jahr 2027 noch geht, also das heißt auch so ein kleines bisschen Zukunft in kleinen Prisen irgendwie mit reinnehmen möchte, dafür ist das einfach zu wenig. Also ich finde das als Diskursroman, der ja irgendwie sein möchte, einfach schwach. Ich finde, da sind keine interessanten Thesen oder Argumente drin, da sind keine interessanten Figuren. Und so bleibt am Ende für mich einfach sehr wenig. Ich habe in einem anderen Literaturpodcast irgendwie die kurze Diskussion dort mitgehört und dann wurde gesagt, ja, das ist so aktuell und darüber kann man so viel diskutieren. Aber ich sehe hier einfach so wenig Anlass dazu.
Ich glaube, die Diskussion ist mehr, dass, wie du auch schon gesagt hast, gewisse Worte angeordnet werden, bestimmte Themen angeordnet werden. Ich greife ein paraphrasiertes Zitat von Stefan Schulz aus dem 29er-Podcast auf, der nämlich mal meinte, er würde heutzutage am liebsten eigentlich Texte lesen, die seine Meinung widerspiegeln, die er jetzt nochmal, also Dinge, die er schon weiß, die er jetzt nochmal verschriftlicht haben möchte.
Gut, deshalb bist du so KI-Fan.
Ich glaube jetzt einfach mal, dass Fuck Girl ein Roman ist, der, von dem wir nicht die Zielgruppe sind. Das sollte kein Ausschlusskriterium sein, ich möchte es nur einmal voranstellen. Ich glaube, es richtet sich an eine Zielgruppe, die vielleicht schon Fan von Frau Jankowska ist und die einfach ihre Talking Points und ihre Position nochmal in der Legitimation der Buchform lesen möchten und abgedruckt bekommen möchten. Weil dieser Roman, wie wir, glaube ich, auch schon jetzt mehrfach herausgestellt haben, erfordert dich nicht wirklich heraus. Es gibt keine wirkliche Konfrontation, es gibt auch keine Veränderung, es gibt keine Katharsis. Es ist einfach die Welt, wie man sie sich, glaube ich, in einer bestimmten Bubble vorstellt. Und das ist ja meinetwegen auch in Ordnung. Die Lanze, die ich für den Roman brechen möchte, ist etwas, was auch Lydia Herbst in der DLF Nova gesagt hat, leicht paraphrasiert, das Romandebüt Fuck Girl fordert heraus, es verlangt anzunehmen und auszuhalten, was ihre Protagonistin erlebt und beschreibt. Das fordert heraus, würde ich nicht ganz unterschreiben, aber ich begrüße es zumindest, dass schwierige Charaktere in die Literatur zurückgekehrt sind und dass wir so ein bisschen weg sind von dieser Phase, wo alle Figuren sich ständig selber erklären mussten und alle Hauptfiguren immer reine Lämmer sein mussten, die nie moralische Verfehlungen begegnen. Also das begrüße ich durchaus schon und ich begrüße auch, dass dieser Roman mit einer irrationalen oder zumindest für mich als männlichen Leser komplett irrationalen Entscheidung endet und die auch nicht schön geredet wird. Also das finde ich durchaus gut. Da ist da wirklich ein Wunsch da, uns auch heraus, ja, ich bleib bei diesem Wort, uns herauszufordern. Und ich finde, teilweise gelingt es ästhetisch, teilweise nicht. Es ist eine relativ logische Fortführung dessen, was die deutschsprachige postdigitale Literatur seit ungefähr 6-7 Jahren jetzt halt macht. Es ist halt nochmal die von mir bereits erwähnte verschriftliche Millennial-Kränkung, jetzt eben nochmal aus einer dezidiert weiblichen Perspektive mit allen Talking Points von vor 10 Jahren.
Ich finde hier so wenig Provokation, Herausforderung. Das waren die Kategorien, in denen wir gerade gedacht haben. Und ich dachte einfach, gibt es denn, das wäre vielleicht eine allgemeinere Frage, gibt es denn noch die Provokation? Gibt es nicht in einer Zeit, in einer Welt, in der eigentlich jede Aussage von einem bestimmten Lager beklatscht und von einem anderen Lager dann eben beweint oder beschimpft wird, gibt es das überhaupt noch? Richtet sich nicht eine Provokation an irgendeine Form von Öffentlichkeit? Und sind das nicht so abgehangene, abgeschmackte Perspektiven, dass sie nie niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken könnte, als würde man jetzt im Jahr 2026 noch ein Fritzchen oder einen Blondinenwitz erzählen. Natürlich weiß man, das ist irgendwie schäbig und so, aber das heißt ja nicht, dass das Provokation ist. Also da gibt es ja einfach auch eine bestimmte Art von Reaktion, von Widerstand, die ausgelöst werden muss, damit das geschickt. Und ich meine auch andere Aspekte. Also wir haben jetzt die letzten 5 Jahre eigentlich immer wieder über den Trauma-Plot diskutiert. Also ich denke an sowas wie Parul Segals Text im New Yorker oder so. Und das wird hier so plump einfach fortgeführt. Also ich verstehe noch nicht ganz, wenn du sagst, das klingt partiell. Ich will das auch gar nicht einfach jetzt so niedermachen, sondern ich würde gern einfach verstehen, was glaubst du gelingt hier?
Sehr gute Frage, weil ich wieder an diesem Punkt bin, dass ich dir grundsätzlich zustimme, nur versuche hier irgendwie noch Verteidigungspunkte für einen Roman zu finden.
Und das finde ich ja auch legitim. Ich finde, das ist auch ein Roman, bei dem ich die ganze Zeit gedacht habe, ich würde das gerne auf irgendeiner Ebene besser finden. Ich würde gerne auch vielleicht irritiert und provoziert und herausgefordert sein. Ich würde meine Rolle in der Beziehung gerne nochmal reflektieren können oder so. Aber ich weiß nicht, das gleitet einfach an mir vorbei, wie eben 10 Jahre alte Blogposts.
Man nennt das ja heutzutage Sound, wenn man so von der unverwechselbaren Stimme des Autors oder der Autorin spricht. Hier und da würde ich sagen, dringt ein Sound aus dem Lautsprecher, ist der Lautstärkeregler mal richtig eingedreht, geht der Radiosender rein, findet man die richtige Playlist. Ich weiß nicht, wo ich mit diesen Vergleichen hin wollte, aber irgendeiner davon wird schon stehen bleiben. Und auch ich kann hier wieder nicht verleugnen, dass ich so zum Ende des Romanes in einer gewissen Stimmung drin war und diese große Trauer, die der Roman ausstrahlt, mich irgendwie auch ergriffen hat und ich mir dachte, wow, das ist ja schon ein ganz schön leeres Leben. Und wenn ich das jetzt als Intention des Romanes sehe, also mir einfach sage, Frau Jankowska wollte genau diesen Roman schreiben, also wollte ein Roman über die Emptiness Machine schreiben, dann sage ich, okay, das ist nicht das, was ich mir erwartet habe, das ist auch nicht der Roman, den der Heimann Verlag bewirbt und das müssen wir, glaube ich, auch nochmal erwähnen, wir müssen nochmal kurz über das Marketing sprechen, weil das ist ja irgendwo auch der Grund, weswegen wir diesen Roman ausgewählt haben. Oder ich zumindest der Meinung war, das klingt irgendwie spannend. Deswegen vielleicht gibt es ja auch einfach irgendwie ein Auseinandergehen von dem Text, den die Autorin abgeliefert hat und dem, was der Verlag dann versucht hat, hier irgendwie werbemäßig rauszuholen. Die Stimmung ist nicht komplett an mir vorbeigegangen. So.
Ich würde dir 100% recht geben, dass das Marketing für diesen Roman eher undankbar ist, weil er betont zum Beispiel an jeder Stelle so stark Female Revenge. Also das ist natürlich
ja,
jetzt
ist die?
Im
also,
aktuellen... Ja, so, das ist ein kleiner Nebenhandlungsstrang, aber ich finde, das ist auch eins der Probleme, dass hier überhaupt kein Ganzes entsteht. Also ich will jetzt auch nicht zwangsläufig einen holistischen Roman, der alles irgendwie so in einem einschließt, aber diese Sprunghaftigkeit und diese Inkonsistenz des Romans macht ihn auch, glaube ich, viel weniger interessant. Man sieht so richtig so, okay, das war ein Substack-Block, das war ein Kapitel, das war ein in sich geschlossenes Element, aber es formt irgendwie nie besonders viel zusammen. Es bringt nichts fort. Es hat vor allen Dingen auch einfach keine großen überordnenden Gedanken, die entwickelt werden oder so, sondern man ist einfach hier mal so ein bisschen kritisch und da findet man mal was gut. Meistens findet man vor allem das alles kritisch und dann stehen aber so viele superlative und zugespitzte Formulierungen auf dieser Verlagsseite und man denkt sich, wo ist das denn im Roman? Lustvoll, hart und anders. Also hier ist nichts lustvoll, hier ist nichts hart und hier ist nichts anders. Das ist halt einfach auch undankbar. Also ich verstehe ja, man möchte Romane verkaufen, aber ich glaube, man könnte auch hier, wenn man zu seinen Lesern und Leserinnen ehrlich sein will, einfach ein bisschen stärker betonen, die Ambivalenz, das Suchende, das so ein bisschen Zweifelnde, Verlorene, das sich hier bei mir vor allen Dingen eben einstellt.
Und weißt du, worüber ich am meisten gestolpert bin? Über weibliche Solidarität. Denn die sehe ich in diesem Roman leider überhaupt nicht. Auch hier verweise ich wieder kurz auf seine Goodreads-Rezension, wo auch dieser Gedanke ankam, dass in der Welt, die hier entworfen wird, auf jeden Fall Frauen auch nur Solidarität empfinden können, nachdem sie von Männern verletzt wurden oder von Männern hintergangen wurden. Also das sind auch Dinge, die wir schon in unserer Diskussion angeguckt haben. Das ist eine Welt, in der Dinge wie Freundschaften oder Zuneigung oder Empathie nicht existieren. Und das ist als Versuchsanordnung vielleicht okay oder ist natürlich, kann man machen, so soll die Gese kann man entwerfen, nur fehlt so die letztendliche Konsequenz daraus. Ich dachte mir, so wäre vielleicht wirklich den Female Revenge Roman mit weiblicher Solidarität lesen möchte, der solle vielleicht wirklich nochmal zu Hustle von Julia Bär greifen, den ich in unserer Die besten Bücher des Jahres 2025 Folge empfohlen habe. Das ist zumindest ein Roman, womit deutlich mehr klar ist, was er von mir möchte und wie er operiert.
Ja, also was ich vor allem mit rausgenommen habe, ich habe das eine Banks-Album, auf dem Direction ist, nochmal angehört und dachte, ach, da sind ein paar coole Songs bei. Das war die Auswirkung auf mich. Finn, worüber sprechen wir denn in der nächsten Woche? Ich glaube, wir greifen ein etwas älteres Buch, das jetzt nochmal in Deutschland erscheint und das in den letzten Monaten viel diskutiert wurde, auf, oder?
Ja, ich würde sagen, wir machen unsere Themenwochen gehen weiter. Nach den Themenwochen Tod und den Themenwochen Tieren sind wir, glaube ich, so ein bisschen ja in der Themenwoche neue feministische Literatur, vielleicht sogar dieses Tagword Female Rage. Wir reden über I Who Have Not Known Men. Und da bin ich richtig gespannt drauf.
Jacqueline Hartman.
Genau, das sollte man noch dazu sagen, von Jacqueline Hartman. Ich bin gespannt und ich freue mich darüber, mit dir zu sprechen. Bis nächste Woche.
Das geht mir auch so. Tschüss.